Der nächste Talk beschäftigt sich mit IoT. In den letzten Jahren sind ja ein Haufen Kampfbegriffe, Buzzwords und so ums Internet rausgekommen. Industrie 4.0 zuletzt, IoT ist der größte, davor war es die Cloud, die ja jetzt schon quasi ein sehr altbackener Begriff ist. Und wir bekommen jetzt von René erzählt, warum das ein Ding ist und was das ist und ob das so hip und neu ist, wie es sich anhört. René ist ewig schon im Chaos Wien und umzu unterwegs, ist selber Systemadministrator, hält auch schon seit über 15 Jahren Talks zu Sicherheit in allen Aspekten der IT, ob das jetzt Übertragungsmedien sind oder Sicherheit in angewandten Systemen, und gibt uns jetzt einen historischen Abriss, wie das gekommen ist.
Danke. Ja, vorab, ich möchte die Technik nur streifen, weil es geht mir jetzt mal darum, es gibt im Internet und auch so in der Gesellschaft ab und zu Technologien, die sind scheinbar plötzlich da, obwohl man nicht so genau weiß, warum. Ja? Oder man versteht es erst später. Und ich möchte einfach da ansetzen, weil das Internet of Things ist ja jetzt allen ein Begriff, es geistert durch die Medien schon länger. Ja? Und ich möchte einfach mal erklären, was es damit auf sich hat, ja? Was ist das überhaupt? Was soll das darstellen? Und wie kann man sich das vorstellen? Und ganz wichtig, wie kann man es historisch einordnen? Also zunächst mal, was ist das? Ja, naja, es sind letztlich Dinge, ja, Things, die man vernetzt hat. Und diese Dinge haben bestimmte Sensoren oder Aktoren. Das heißt, die können nicht nur zuschauen, die können vielleicht auch was tun, was schalten oder steuern. Das Ganze ist halt gebündelt mit moderner Elektronik und moderner Software. Ja. Und das kann jetzt sein, alles was ein Ding ist. Ja. Also das können Haushaltsgeräte sein, Geräte jedweder Art. Die können tragbar sein oder schwer, eben nicht tragbar. Es können Fahrzeuge sein, es können sogar ganze Gebäude sein oder Teile davon. Ja. Weil Ding ist Ding und wenn es ein Ding ist, könnte es reinpassen. Und die Hauptaufgabe von diesen Dingen ist das Sammeln, Empfangen und Senden von Daten, teilweise auch das Verarbeiten, aber wir kommen drauf dann, warum das vielleicht woanders passieren muss. Ja. Und Entschuldigung, was dann ein ganz wesentlicher Aspekt ist, ja, das Internet der Dinge ist gebaut, sodass Maschinen eben Dinge miteinander kommunizieren. Ja. Da geht es weniger darum, dass da Menschen auch mit tun. Ja? Und ganz hart gesagt, im Internet der Dinge ist der Mensch zur Kategorie Dinge zuzuordnen. Ja? Es ist halt einfach ein Objekt, das auch existiert. Ja? Aber das ist der Background von diesem Setup. Ja? Und darüber möchte ich jetzt reden. Und jetzt zunächst die Frage, Internet gibt es ja schon lange, ja? Computer auch. Warum gibt es das Internet der Dinge nicht schon 1981? Weil der wichtigste Baustein, Computer, gab es schon, gibt es sogar länger. Ja? Die sahen halt so aus, und wenn ich jetzt dieses Ding im Haushalt einsetzen will, ist das die einzige Hürde, es ist halt schwer. Ja? Aber theoretisch hätte ich damit auch schon vernetzte Dinge bauen können. Vielleicht fehlt noch ein anderer Baustein, gehen wir mal in der Zeit etwas vor. Zum Beispiel 94, Netzwerke gibt es auch schon lang, das Internet ist schon über 40 Jahre alt, ja. Netzwerk wurde halt dann so schön verfügbar 80er, 90er. Wieso brauche ich das Internet der Dinge nicht 94? Weil da gibt es ja schon Netz. Auch das Ding ist eine alte Netzwerkkarte, unhandlich, macht keinen Spaß, ist nicht drahtlos, aber theoretisch könnte ich damit das Internet der Dinge bauen. Hat man aber nicht gemacht. Gut, wenn jetzt Kabel und Computer zu sperrig sind, wieso nicht 2000? Weil drahtloses Netzwerk gab es da auch schon. Das WLAN, so wie wir es kennen, ist über 17 Jahre alt. Ja? Und sie gab es sogar schon in kleiner Bauform. Für die, die sich erinnern, ja? So Steckkarten für den Laptop, ist doch alles da, was ich brauche, das Internet der Dinge. Aber selbst 2000 hat das noch keiner in den Mund genommen. Also keiner stimmt nicht, zumindest nicht Blogger und, wo die gab es noch nicht, Blogger und Journalisten. Also wie hängt das jetzt zusammen? Das ist ein geschichtlicher Abriss über die IoT-Geschichte. Sie ist ein bisschen kondensiert. Ja. Und zwar an der Carnegie Mellon Universität hat man 1982 tatsächlich experimentiert mit, könnte ich denn Maschinen mit Netzwerk versorgen. Und da gibt es sogar ein historisches Gerät, nämlich einen Cola-Automaten, den man tatsächlich 82 vernetzt hat, um mit ihm zu reden. Ja? Da ging es halt um so banale Dinge, ist noch Cola da und keine Ahnung. Ja? Aber das Konzept war da schon vorhanden. Das heißt, wir sind gar nicht so weit weg mit 81 Internet der Dinge, ein Jahr später, wäre theoretisch gegangen. Es gibt dann von 1991 eine Vision, ja? Nämlich, wie schauen Computer im 21. Jahrhundert aus? Da waren schon Konzepte drin von Maschine-zu-Maschine-Kommunikation. Und das wurde auch aufgegriffen, dieses Konzept und dieses White Paper von Mark Weiser. Nämlich Mitte der 90er hat dann Forschung begonnen in Firmen und in der Community. Geht das? Kann man das machen? Wie kann das funktionieren? Und zwei Dinge haben dann, ist man die Grundlage geschaffen, historisch. Das MIT hat das Auto ID Center gegründet, um diese Forschung zu bündeln. Und damals war noch der Begriff Internet for Things. Also das Internet gab es ja schon, aber noch nicht für alle Dinge. Ja? Man hat versucht, ein Institut zu schaffen, was sich dezidiert mit dieser Fragestellung beschäftigt. Und dazu kam dann noch was Zweites, weil jetzt heißt Machine-to-Machine-Communication, der Erstbegriff war Device-to-Device-Communication. Da gab es von Bill Joy auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos tatsächlich einen Vortrag, wie sowas ausschauen kann und was man damit alles tun kann. Und die Grundidee von allem, wenn Sie jetzt hier einen roten Faden durchlegen, ist relativ profan. Ja? Wenn man das Ganze ein bisschen dekonstruiert, dann kommt man rauf, die Idee ist eigentlich, Computer verwalten und buchhalten Objekte und Menschen. Das ist es. Ja? Sie vernetzen Objekte und Menschen. Menschen sind schon vernetzt, die haben es schon geschafft, Dinge noch nicht. Ja? Und wenn Sie das mal geschafft haben, dann können Sie Listen zusammenstellen, Status, wer ist da, wer braucht was, wo sind Ressourcen, wer verwendet was. Dann haben Sie alle Möglichkeiten, wenn Sie die Sachen kombinieren. Ja? Aber das ist der geschichtliche Hintergrund und das ist eigentlich die Grundlage. Und so richtig los ging es eben danach, weil dann die Grundlagen da waren. Aber wir haben halt in der IT ein großes Problem, weil wenn Sie IoT in den Mund nehmen, dann wird wahrscheinlich der aufmerksame Zuhörer fragen, ja, was ist das? Wie ist das definiert? Ja? Und das ist halt sehr blöd, weil IoT ist genauso generisch definiert wie Shareholder Value, Cloud Computing, alles in der Cloud, ja. Geht Cloud Computing auch bei Sonne, weiß keiner, ja? Oder Virtualisierung, klar gibt es da überall definierte Technologien, ja? Aber die werden oft verschleiert, weil alles ist Virtual, Mobile, Cloud und was auch immer. Ja? Bedeutet, Sie finden viele Definitionen von IoT, ich habe es jetzt mal versucht, Technik agnostisch zu machen, Computer verwalten und buchhalten Menschen und Objekte. Ja? Und das nächste Problem, wieso Sie noch keine Definition finden, IoT ist Work in Progress, IoT entsteht gerade. IoT ist noch lange nicht fertig und es fehlen noch Komponenten und Techniken. Und das will ich Ihnen jetzt erklären. Bevor ich das mache, möchte ich Ihnen nochmal kurz die Biosphäre erklären, weil die Bilder am Anfang waren mehr auch ein bisschen humorvoll gemeint. Klar brauche ich halt gewisse Dinge, ich kann nicht einfach Kabel quer durch die Wohnung ziehen, quer über die Straße und alles irgendwie vernetzen. Das hat man zur Jahrhundertwende schon gemacht, als man das Telefonnetz verbreitet hat. Das funktioniert heute nicht mehr so. Ja? Aber was wir mal brauchen, sind drahtlose Netze, je mehr, desto besser. Und wir haben jetzt so viele drahtlose Netze, WLAN ist nur eines davon. Die haben alle verschiedene Anwendungsbereiche, Eigenschaften, Stromsparfunktionen, Bandbreiten. Aber das ist schon mal gut. Wenn wir Dinge vernetzen und wir haben viele Dinge, dann werden wir wahrscheinlich auch viele Daten kriegen. Selbst wenn jetzt 1 Milliarde Cola-Automaten nur kurz sagen, wie viel Cola sie noch haben, kommt da was zusammen. Das heißt, sie brauchen die Möglichkeit und die Technologie, mit vielen Daten umzugehen. Ob sie jetzt groß oder viel sind, ist mal egal. Was sie dann noch brauchen, sie brauchen irgendwelche Methoden, um auf diesen vielen Daten irgendwas rauszulesen oder irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Um beim Beispiel zu bleiben, bei den Cola-Automaten, 1 Milliarde Cola-Automaten, selbst wenn die ein Inventory schicken, was sie haben, kommen sie halt mit einer Tabellenkalkulation nicht weiter und auch manche Datenbank weigert sich dann. Ja? So, was sie noch brauchen, wenn ein Ding irgendwas tun soll, Nehmen Sie zum Beispiel eine Heizung. Eine Heizung muss ja mit der Umwelt interagieren. Sie können ja schlecht die Heizung einstellen auf Heiz einmal. Und ja, wenn es zu viel ist, hörst du halt auf. Da muss es ja irgendwie einen Schwellwert geben. Das heißt, Sie können Dinge mit Sensoren aller Art ausstatten. Das ist mittlerweile auch schon der Fall. Nehmen Sie das normale Handy, da sind Helligkeitssensoren drin, Beschleunigungssensoren, fehlt vielleicht noch Temperatur, Luftfeuchte und was auch immer, aber theoretisch haben Sie mittlerweile die Möglichkeit, das alles einzubauen. Und was Sie dann noch brauchen, sind halt Systeme, die nicht so groß sind wie ein Computer aus den 80ern, sondern irgendwas, das klein, portabel, gut versteckbar ist und wenig Strom verbraucht. Das heißt, die sogenannten eingebetteten Systeme spielen eine große Rolle. Und dann kommt natürlich noch dazu, die Miniaturisierung hängt ein bisschen mit eingebetteten Systemen zusammen, die wollen Sie so klein wie möglich haben. Aber ganz wichtig, ja, wenn Ihr Sensor 200 Watt braucht, nur um die Temperatur zu messen, dann sparen Sie was bei der Heizung, ja. Aber das macht keinen Sinn, ja. Wenn Sie jetzt viele Geräte irgendwie vernetzen wollen, brauchen die alle Strom. Und man will jetzt nicht noch im großen Stil Kraftwerke bauen, um die ganzen Dinge zu betreiben. Also Stromspartechnologien gehören dazu. Das heißt, das ist so, ich sag mal, die Zutat für das IoT-Rezept. Und wenn Sie das Ganze ein bisschen anders ordnen, ich habe es jetzt mal wirklich in Technologien umgeschrieben. Das heißt, das ist die Liste von eben, ja. Dann haben Sie eine Miniaturisierung aller Bauteile, drahtlose Netzwerke, eine Lokalisierung im Sinne von Geolokalisierung oder Raumlokalisierung. Manchmal wollen Sie wissen, wo ist denn der Sensor? Weil es ist schön, wenn Ihnen ein Sensor sagt, da gibt es ein Problem, aber wenn Sie nicht wissen, wo, ist es witzlos. Sie brauchen Sensoren aller Art, die auch wieder kleiner werden sollen und wenig Strom brauchen. Und ganz wichtig, wenn die Dinge miteinander kommunizieren wollen, brauchen die alle einen Netzzugang. Ich rede jetzt mal nur vom Internet, weil lokal geht das immer. Aber Sie wollen ja übergreifend zwischen den Netzwerken irgendwie agieren. Ja? Und da kommt jetzt zum Beispiel IPv6 ins Spiel. Ja? IPv6 ist ähnlich alt wie die Konzepte von IoT. Ja? Und jetzt plötzlich wird das interessant, weil ich kriege jetzt sehr, 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 sehr viele Sensoren, die Netz brauchen. Und das schaffe ich wahrscheinlich nur mit IPv6 und Mobilfunk, weil Sie wollen wahrscheinlich nicht einen Festnetzzugang zu jedem Sensor legen, den Sie sich irgendwo aufstellen. Ja? Bedeutet, wichtige Zutat technologisch ist IPv6, ja? Und Internetzugang, egal wie. Da steht jetzt Mobilfunk, aber wenn Sie das anders schaffen, umso besser. Ja? Aber das ist wichtig. Und das nächste, was Sie brauchen, die Sensoren sind ja schön und gut, aber wenn Sie einen Stromsparsensor in möglichst kleiner Ausführung haben, hat er weder Maus noch Tastatur. Bedeutet, Sie brauchen irgendein Bediengerät. Ja? Selbst wenn Sie einen Webbrowser nehmen, dann haben Sie einen Laptop oder einen PC oder ein Tablet auch noch ein bisschen groß. Ja? Und bedeutet, dass die Smartphones Teil der Biosphäre sind, weil damit kann man leicht irgendwas tun, man hat es immer dabei, die haben eh immer Internet, die erfüllen einen Teil von diesen Bedingungen automatisch. Ja? Und die gibt es jetzt auch erst seit 10 Jahren knapp, ja, Smartphones in dem Sinne. Was wir dann noch brauchen ist, wenn ich jetzt anfange mit Sensoren zu spielen und Geodaten und Internetzugängen, es fallen automatisch Daten an. Ob Sie die haben wollen oder nicht, ist mal, sagen wir mal, dahingestellt. Ja? Sie brauchen irgendwie eine Möglichkeit, Daten abzulegen, zu verteilen, verteilt darauf zuzugreifen. Da haben wir jetzt Cloud-Plattformen und Storage-Technologien, die sich auch in den letzten 10 Jahren entwickelt haben. Ja? Und als letzter Punkt, der ist mir ein Anliegen, deswegen ist er rot geschrieben, Sie brauchen auch eine eingebaute Sicherheit. Ich komme dazu noch, was das bedeutet. Ich habe ja provokant dazu geschrieben, scheinbar optional, wenn ich mir manches Gerät anschaue, was im IoT teilnimmt, dann frage ich mich, wer das designt hat. Ja? Ausbildung dürfte der oder sie keine gehabt haben. Ja? Und das ist halt dann ein Problem, oder komme ich dazu? Aber das ist so jetzt mal in klaren Worten, das brauchen wir alles. Und jetzt wird es vielleicht ein bisschen klar, wieso wir das jetzt erst haben, weil Teile davon waren halt in den 80ern, 90ern, Anfang 2000 noch nicht in der Form verfügbar. Ja? Speziell mobiles Internet und Smartphones, die gibt es noch nicht so lange. Die Konzepte sind halt älter. So, aber ich habe gesagt, das IoT ist Work in Progress. Ich habe hier eine Grafik, die, ich sag mal, eine IoT-Vision darstellen soll. Ja? Das ist die sogenannte Technology Roadmap, the Internet of Things. Und Sie sehen, das beginnt hier 2000 mit Dingen, die man schon implementiert hat. Also Sie haben da zum Beispiel RFID-Tags und Dinge halt zu markieren. Ja? Wenn ein Ding keinen Sensor und keinen Computer eingebaut hat, dann müssen Sie wenigstens dafür sorgen, dass das Ding markiert wird. Ja? Das wurde schon lange gemacht, nicht nur beim Shoppen, sondern auch in der Logistik, dass halt Pakete oder Dinge, die Sie transportieren in der Logistikkette, irgendwie markiert werden, sodass sie maschinenlesbar transportiert werden können. Und damit können Sie zum Beispiel Dinge verfolgen, Sie können ein Inventar erstellen, was ist jetzt gerade in dem LKW, in dem Schiff drin, Sie können es erfassen und Sie können zum Beispiel auch feststellen, ob irgendein Ding, was Sie transportieren wollen, fehlt. Ja? Das war so die erste Anwendung, die Logistik hat sich das, ich sag mal, für sich entdeckt und umgesetzt. Ja? Dann kam halt der nächste Schritt, das sind so 10-Jahres-Schritte, wo man dann entdeckt hat, okay, man könnte ja auch diese vernetzten Dinge verwenden für Überwachung, für Sicherheit, für Medizintechnik, generell für Logistik und Transport oder auch naja, Food Safety, weiß ich jetzt nicht, wahrscheinlich Landwirtschaft, Kontrolle. Mit Sensoren können Sie ja auch Pflanzenwachstum kontrollieren, keine Ahnung. Ja. Oder Dokumentenmanagement, weil wenn man draufkommt, ich kann ein Karton markieren, kann ich auch ein Dokument markieren. Und wenn ich das alles maschinenlesbar gestalte, dann hat das Internet der Dinge eine Chance, mit den Sensoren reinzuschauen. Ja? So, jetzt sind wir hier 2017, das heißt, wir haben jetzt aber auch schon den nächsten Schritt, Lokalisierung. Lokalisierung von Menschen und Objekten ist ein großes Thema. Ja, ich hatte da gestern darüber gesprochen, dass man zum Beispiel Träger von Smartphones im Geschäft verfolgt, im Sinne von schaut, wo stehen die, wo gehen die hin, beim öffentlichen Verkehr, ja. Und man kann natürlich auch, weil wir im Internet der Dinge sind, versuchen, Objekte zu lokalisieren. Das wünsche ich mir oft, wenn ich mein Telefon suche oder meinen Schlüsselbund. Ja. Aber damit ist halt wirklich gemeint, okay, ich verpasse jetzt mobilen Objekten einen Sensor, verpasse dem Ding mobiles Internet und dann weiß ich, wo das Ding ist. Und da gibt es auch schon die Anwendung, zum Beispiel Mietautos haben zum Beispiel schon diese Lokalisierungsfunktion, teilweise moderne Autos, die Hersteller bauen das ein, um zu schauen, wo waren sie denn, wo sind sie denn, teilweise berechtigt, teilweise unberechtigt, Pannenhilfe oder Überwachung, das können Sie auslegen, wie Sie wollen. Und der Punkt ist, das Ganze soll natürlich auch indoors gehen, also innen, im Raum, weil draußen haben Sie GPS, aber innen haben Sie das nicht immer, speziell wenn 100 Stockwerke über Ihnen sind oder auch nur einer, ja. Das heißt, die Lokalisierung innerhalb von Gebäuden ist ein großes Thema. Da gibt es mittlerweile Technologien, aber die gab es halt 2000, 2010 in dem Form noch nicht. Jetzt gibt es sie. Ja? Und dann kommen wir so zur Zukunftsmusik. Also wir haben dann hier schon, sind wir schon halb drin. Ja? Also Verkleinerung, Power-Save-Optionen, je weniger Strom Sie brauchen, desto mehr können Sie, ich sag mal, einsetzen. Und dann gibt es jetzt hier zum Beispiel schon Teleoperation und Telepresence, also sprich Telepresence, Teleoperation aus der Ferne präsent sein, so Art Videoconferencing, halt nur für Maschinen oder Geräte. Oder Teleoperation gibt es auch schon eine Weile, Admins nennen das Fernwartung, aber dass sie aus der Ferne Geräte bedienen können, als seien sie vor Ort. Ja? Da sind wir so an der Schwelle, ja. Und was dann noch kommt, ist die Kombination aller dieser Technologien mit beliebiger Software, ja, dass Sie jede beliebige Software mit dem IoT verbinden können, dass die Sensoren eben noch verfeinert werden, sodass Sie ein Set von Basisfunktionen haben, die jedes Ding erfassen kann. Ja. Da sind wir so auf der Schwelle, sage ich mal. Aber das ist die Roadmap und deswegen haben wir eben auch gesagt, das IoT ist einfach noch nicht fertig. Das ist ein Weg, ja, der sich gerade entwickelt. Wo können Sie jetzt das IoT anwenden? Ich bleibe jetzt mal bei dieser generischen Definition, weil IoT-Techniken werden angewendet überall fast. Ja. In der Konsumation von Medien, ich weiß nicht, ob Sie es schon gesehen haben, es gab mal in einem Möbelgeschäft einen Tisch, der hat ein Display und Sie können darauf Zeitung lesen. Ja. Ist de facto ein Ding mit Netz, Internet der Dinge, ist halt nur für persönliche Nachrichten, aber ist ein Anwendungsfall. Sie haben jetzt schon zu den Smartphones Uhren, die im Netz sind oder ins Netz gehen über Smartphones. dann haben sie halt die Klassiker, alles was mit Messungen zu tun hat. Sensoren hat man schon lange überall eingesetzt. Ich komme aus der Physik, das heißt, sie wollen viel messen, ob das Klimadaten sind, Temperaturdaten. Je dichter ihr Sensornetz, desto mehr sehen sie. Ja? Dann hat man das Ganze für die Infrastruktur. Das kenne ich teilweise aus der Systemadministration. Sie wollen wissen, funktioniert der Dienst, ist die Leitung da, kann ich den erreichen, keine Ahnung, ja, wie warm ist irgendwas, können Sie auch verbinden, Klimamessung mit Infrastruktur. Dann haben Sie die ganze Fertigung, die Fertigungsanlagen. Einige Firmen haben vollautomatische Fertigungsstraßen, die hatte man auch schon in den 90ern, aber jetzt können Sie halt live schauen, gibt es ein Problem, wie ist die Qualität? Ich kann wahrscheinlich eine Quality Assurance über Netz machen, über Sensoren, wie auch immer. Dann gibt es Landwirtschaft. Ja, also es gibt in Deutschland und woanders Bauernhöfe, Kleinbauern, sagt man, die voll automatisiert sind. Da gibt es einen Melkroboter, da gibt es einen Fütterungsroboter. Die Kühe sind getaggt. Ja, sie wissen, wann welche Kuh beim Melken war, wann welche Kuh gefressen hat, wie lange. Ja. Der Bauer hat sein Tablet und schaut, so geht's meinen Kühen. Ja, das gibt's schon. Energieversorgung, großes Thema Smart Meter, ja, weil die alten Zähler kann man halt schön mit der Taschenlampe ablesen, wenn man es braucht. Aber vielleicht wollen Sie wissen, wie viel Strom verbrauche ich jetzt und morgen und jetzt in dieser Stunde, wie viel Strom hat mich der Film gekostet, wie viel Strom hat mich das Essen gekostet. Das können Sie jetzt alles machen. Ja. Ich meine, vorher waren die Fragen irrelevant, weil Sie es nicht ermitteln konnten. Jetzt geht's, ja. Dann die ganze Heim- und Gebäudeautomatisierung, also ich lehre auch an Hochschulen, wo man dann immer überrascht ist, dass plötzlich dann die Fenster auf und zu gehen, die Jalousien rauf und runter fahren, weil irgendein Sensor beschlossen hat, naja, es ist ein bisschen warm hier oder die Sonne scheint zu stark. Dann haben Sie alle medizinische Versorgung, da gibt's auch ein großes Potenzial, teilweise Intensivstationen, Überwachung von Patienten oder auch alte Menschen, die dann einfach einen Notfallknopf haben. Wäre ja praktisch, wenn ein Mensch auf einen Notfallknopf drückt, dass sie auch gleich zum Beispiel Puls und Blutdruck haben, dass sie wissen, was da los ist. Ja, das sind alles Möglichkeiten. Plus dann die ganze Sparte Entertainment, Smart Home, Haushalt. Das ist teilweise Spielerei, aber wenn Sie IoT mal haben, ist es egal, wo Sie das einsetzen. Ja, Sie können auch das Klo vernetzen, wenn Sie wollen. Ja, auch kein Problem. Aber das sind die Anwendungen und da geht's jetzt richtig los, weil die Technik ist da. So, aber was brauchen Sie jetzt? Angenommen, Sie wollen IoT umsetzen, was braucht man? Ja? Also wir brauchen irgendwas Vernetztes, was kommuniziert, Machine-to-Machine-Communication. Sie brauchen eine Infrastruktur, ob Sie die selbst betreiben oder mieten oder betreiben lassen, so, wie auch immer. Ja? Sie brauchen natürlich die Komponenten in Hard- und Software. Weil ein kleiner Sensor nützt Ihnen nichts, wenn keine Software dabei ist. Und wenn die Plattform mal steht, dann finden Sie tausend und eine Firma, die Ihnen tausend und eine App schreibt für Ihren Tisch, ja, oder für Ihre Kloschüssel, wie auch immer. Ja. Weil App-Stores sind das große Geld. Ja. Wenn das Plattform mal steht, haben Sie halt Apps auf Ihren Haushaltsgeräten. Aber warum? Ja. Weil man könnte sagen, naja, es ging ja früher auch anders. Es ging auch früher ohne Internet. Ja. Kann man darüber streiten. Aber warum macht man das? Ja? Und ich habe in einem der White Papers gefunden, einen Satz, den ich übersetzt habe. Ja? Das Internet der Dinge schafft Möglichkeiten zur Messung, Sammlung und Analyse einer stetig wachsenden Anzahl von Statistiken zu Verhaltensmustern. Ich habe eben ganz implizit dasselbe gesagt, weil ich gesagt habe, wir brauchen noch mehr Sensoren und wir möchten möglichst viel messen. Das ist ja nicht irgendwie immer notwendig. Ja? Aber ich habe Ihnen gesagt, aus der Physik weiß ich, je mehr Sensoren Sie haben und je mehr Daten Sie erfassen und je mehr Sie wirklich verarbeiten können, umso genauer können Sie die Natur anschauen. Ja? Das kann ich natürlich jetzt auch mit dem IoT. Und dass da Daten anfallen, ist irgendwie logisch. Ja? Und wie Sie die auswerten, ist natürlich Ihre Sache. Jetzt kann das natürlich auch ein Nebenprodukt sein. Also entweder das ist der Hauptteil der Motivation oder es ist ein Nebenprodukt, so wie bei vielen anderen Technologien. Als das Auto erfunden wurde, hat man noch nicht über Speditionen nachgedacht. Jetzt sind Speditionen normale Firmen. Ja. Kann sein, dass sich hier eine Wechselwirkung ergibt. Aber das bitte im Hinterkopf behalten, weil die eigentlichen Aufgaben von IoT sind immer noch Messen, Steuern, Regeln. An dem Prinzip hat sich nichts geändert. Das ist das, was IoT macht. Ja? Daten sammeln, wenn Sie messen, haben Sie Daten. Und wenn Sie die nicht sofort vergessen, haben Sie eine Datensammlung. Und die Daten wollen Sie vielleicht auch publizieren, weil es gibt ja auch Anwendungen, dass Sie, weiß ich, keine Ahnung, Ihr Babyphone sehen wollen auf einem Gerät, das nicht dafür da war, ja, auf Mobilgeräten zum Beispiel, oder dass Sie schauen wollen, wie warm ist es zu Hause, wenn Sie unterwegs sind, gibt's ja alles, ja. Das heißt, zu den Aufgaben gehört nicht nur Messen, Steuern, Regeln, Sammeln der Daten, Sie müssen auch auswerten, Sie müssen den Daten eine Bedeutung geben. Und das Ganze muss leicht bedienbar sein. Ja, deswegen komme ich wieder zum Smartphone zurück. Das IoT würde nicht funktionieren, wenn Sie Bediengeräte extra verkaufen müssen. Ja, wenn Sie den Leuten sagen, das IoT könnte dir gehören und du musst ja nur noch hier dieses extra Gerät kaufen, wenn viele sagen, na, das brauche ich nicht. Aber zum Messen, Steuern und Regeln, das gab es ja vorher auch schon, ja. Natürlich, ich habe auch in den 80ern schon Heizungen konfiguriert für meine Großeltern. Die haben genau dasselbe gemacht. Da hat die Heizung halt kein Internet gehabt. Das heißt, bisher gab es Insellösungen. Das IoT ändert das auch nicht im Sinne von, die Insellösungen gibt es weiterhin, nur sie werden alle vernetzt. Ja, das kommt jetzt einfach dazu. Bedeutet, dass die Dinge, die sie bisher kannten als Insellösungen, mittlerweile wahrscheinlich eine Internetfunktion haben. Ja. Das entdecken dann viele beim Kauf. Ja. Also vor 2 Jahren war ich auf einer Konferenz in London, da gab es dann den Wasserkocher mit WLAN. Ja. Klingt absurd, ist es auch, aber das hält jetzt überall Einzug in die normalen Dinge, die Sie kennen. Ja. Und die große Gefahr dabei, ich komme jetzt zum dritten Mal auf das Thema Smartphones, ja. Wenn Sie keine Bediengeräte extra verkaufen wollen und wenn Sie zum Beispiel Smartphones, die es meistens gibt, irgendwo verwenden, dann führen Sie Dinge zusammen, die Sie vielleicht nicht zusammenführen wollen. Ja? Das ist ein grundlegendes Prinzip aus der IT-Security, das können Sie auch auf die Privatsphäre anwenden. Je mehr Sie kombinieren, desto mehr Daten finden Sie an einem Punkt und wenn dieser Punkt Zugänge hat, finden Sie da plötzlich mehr Daten, als Sie vorher fanden. Ja. Smartphones ist ein gutes Beispiel. Früher haben Sie da nur Anrufe und SMS gefunden. Was Sie mittlerweile auf Smartphones finden, ist gigantisch. Und wenn Sie jetzt noch Ihr ganzes Smart Home auf dem Smartphone finden, potenzieren sich einfach die Zugänge und die Datenmengen, die zur Auswertung zur Verfügung stehen. Trotzdem, trotz Bediengeräte, Sie brauchen noch, damit Sie diese Dinge alle irgendwie in einen Ablauf bringen, Controller. Was heißt Controller? Was bedeutet das, Controller? Ich war noch nie die Rede von Controllern. Die Sache ist die, ich erkläre Ihnen das kurz in einem Bild, das kann man hier sogar gut sehen. Ja? Und zwar, die IoT-Entwicklung ging ja an mehreren Schüben. Ja? Und das ist jetzt mal alles auf einmal. Ja? Sie haben hier in der Mitte die Grenze zwischen der Stage 1 und 2, dann kommt 3 und 4. The Edge ist benannt, alles was Sie hier links sehen, ist durchaus dort, wo das Ding ist. Ja? Das heißt, Sie haben mal die ganzen Geräte und Sensoren, ob die jetzt verkabelt oder kabellos sind, ist wurscht. Ja? Aber die müssen ja irgendwie das, was sie tun sollen, von irgendwoher bekommen und die Daten irgendwo hinschicken. Und damit jetzt nicht die ganzen Sensoren auf einmal ins Internet gehen, haben Sie hier so einen Zwischenschritt. Das sind die Gateways, die einfach die lokalen Geräte zusammensammeln, Daten sammeln und dann gemeinsam irgendwo hinschicken. Und ich habe Ihnen schon gesagt, die Sachen werden irgendwie ausgewertet hier. Entweder ist das jetzt in der Cloud, beim Provider, bei einer Firma, wo auch immer Sie wollen. Ja. Und dort im Hintergrund wird dann die Auswertung durchgeführt. Und darüber kriegen Sie dann auch die Kontrolle oder den Zugang über ein Smartphone, weil Sie melden sich ja nicht am Sensor an direkt, sondern an Controllern oder an einem Backend der IT, die dafür zuständig ist, um die ganzen Sachen zu sehen. Ja. Das heißt, das ist auch Teil von IoT. Ja? Und diese Mehrstufigkeit hat auch einen Sinn, ja? Weil erstens, Sie müssen ja sowieso Daten konvertieren. Sie können ja nicht die Spannung vom Temperatursensor einfach direkt ins Internet schicken. Das ist ein analoger Wert, der muss konvertiert werden. Sie brauchen eine Verbindung zum Netz und die Sachen dahinter, die Controller und die Plattformen halten halt die Logik und wissen, wo welcher Client ist. Und das ist durchaus ein Vorteil, weil sie müssen das ja nicht alles auf einmal implementieren oder nicht alles in ihrem Wohnzimmer stehen haben, sie können das verteilen. Und das ist aber eine Option. Sie können auch sagen, naja, Moment, ich weiß genug, ich baue mir das selbst, geht. Ja. Sysadmins haben sowieso immer mehr als einen Computer zu Hause. Durchaus möglich. Es ist die Möglichkeit, die sie haben. Ja. So, welche Varianten gibt es jetzt von IoT? Lokale Lösungen, Sie können das Ganze wegen der Modularität auch im Kleinen machen. Ja? Also zum Beispiel ein Möbelhaus verkauft momentan Beleuchtungssysteme, wo Sie mit dem Smartphone die Farbe einstellen. Die brauchen derweil noch keinen Cloud-Provider, der da groß Daten sammelt. Das können Sie alles lokal machen. Ja? Sie brauchen Sensoren, Lampen, Controller, Smartphones. Sie können das, wenn Sie wollen, mit Infrastruktur kombinieren. Das machen dann zum Beispiel auch Anbieter, die Ihnen das fertig zur Verfügung stellen. Und Sie können das beliebig erweitern. Ja, Sie können auch eine Multistage-Plattform machen, wo dann ein Facility-Management rausschaut. Ja, trotzdem, was bleibt, ist die Eigenschaft starke Vernetzung, also potenziert starke Vernetzung und Vielzahl an Komponenten. Und das hat Konsequenzen, weil IoT klingt immer so mit, hey, das kann ich mir selbst machen. Überlegen Sie sich mal, wer sich momentan mit IoT beschäftigt. Ich habe mal die Top 10 Firmen rausgesucht. Das sind die Top 10 Firmen der Größe und der finanziellen Potenz nachgeordnet, die sich momentan, Stand August diesen Jahres, mit IoT beschäftigen. Amazon, Intel, Google sind die ersten drei, IBM, Microsoft, Samsung. Das sind keine Smart Home User. Und doch sind keine, die, ich sag mal, Smart Homes oder kleine Lösungen drin haben. Die wollen zwar in ihr Wohnzimmer, speziell die beiden, ja, aber das sind riesige Lösungen mit Infrastruktur. Ja. Das steckt dahinter. Wo liegt jetzt die Gefahr für die Privatsphäre? Naja, erstens, die starke Vernetzung ist immer ein Problem. Sie sehen es an den Smartphones, auch ohne IoT. Je Netz, desto Daten, desto Zugriff. Das ist ganz normal. Die Komponenten, ja, als Sysadmin-Ansicht kann ich Ihnen sagen, früher musste ich nur Server patchen und vielleicht Clients. Mittlerweile muss ich Lampen patchen. Ja. Also das kann kein Fortschritt sein. Generierte Daten, ja, durch die Vernetzung, die Daten sammeln sich. Ich kann Ihnen auch sagen als Sysadmin, ich bin froh, wenn ich nicht so viele Daten habe, weil die ja meistens doch irgendwie personalisiert sind, ich die für Leute verwalte, zwar mit Verträgen, aber je weniger ich habe, desto besser schlafe ich. Ja. Und das nächste Problem, da gibt es auch schon White Papers über Zukunftsvisionen. Im IoT sind die Menschen auch Dinge. Weil die Persönlichkeit fließt da nicht ein. Es gibt keinen Sensor, der ihre Persönlichkeit misst und ihnen den richtigen Witz erzählt. Ja? Das ist noch nicht drin, zum Glück. Und wenn Sie das weiterdenken und Sensoren auf Dinge aufpassen und sie regeln, dann haben wir irgendwann mehr Wächter als Bewachte. Das ist ein super Gefängnis. Ja? In den meisten Gefängnissen ist das noch umgekehrt, real. Aber wenn Sie IoT weitertreiben, haben Sie mehr Wächter als Bewachte, weil 10 Milliarden Sensoren ist kein Problem. Und das nächste, die Sicherheit. Wenn irgendwas kaputt geht und die Sicherheit kompromittiert wird, hat das Folgen für die Privatsphäre. Und das möchte ich Ihnen kurz erklären. Es gab letzten Jahres die Mirai Schadsoftware, die speziell das Internet der Dinge befallen hat. Die hat sich so Systeme ausgesucht, die Kameras, Internetrouter, Accessrouter, Fernseher, überall, wo sie halt Zugang hatte. Bei der größten Ausdehnung waren das 500.000 befallene Systeme. Die waren so kompromittiert wie jemand, der auf ein Virus klickt in deiner E-Mail. Ja. Ausgenutzt wurden Standard-Logins in den Geräten, die nie geändert wurden. Alle Geräte haben einen Standard-Passwort-Standard-Login, es sei denn, sie designen das intelligent. Und das Ding hat nichts anderes gemacht, als Geräte zu befallen, wo das Login nie geändert wurde. Wie gesagt, ich muss jetzt Lampen patchen, wie ändere ich bei einer Lampe den Login? Mirai wurde vermietet für Angriffe. Da wurden dann einige Webseiten aus dem Netz geschossen und diverse andere Dinge gemacht. Und wie repariert man 500.000 IoT-Geräte, die befallen sind? Ich bin mittlerweile zum pragmatischen Ansatz übergegangen. Ich zerstöre das Geschäftsmodell. nicht ich, ja, aber wenn ich Geräte habe, denen sowas passiert, dann muss das unbedingt in die Werbung, ja. Da müssen Sie unbedingt sagen, passen Sie auf, vernetzen Sie doch alles in Ihrem Home, dass es alles kompromittiert wird, überall ein Virus drauf ist, ja, und Sie den ganzen Mist dann entsorgen können. Das ist doch toll, oder? Und dafür will ich jetzt von Ihnen Geld haben. Und das ist meine Botschaft an alle Hersteller in diesem Bereich. Wenn Sie die Sicherheit nicht hinkriegen, dann fällt Ihr Geschäftsmodell zusammen. Weil dann heißt Ihre Werbung, kaufen Sie Mist, der schlecht designt ist und geben Sie uns möglichst viel Geld dafür. Das möchte ich gerne in den Prospekten sehen. Ja? Andere Möglichkeit, das zu beheben, gibt es nicht. Damit komme ich auch schon zur Zusammenfassung. Weil, wie gesagt, ich wollte Ihnen jetzt nur mal erklären, welche Facetten IoT hat im Moment. Die Facetten werden nächstes Jahr anders sein, vielleicht sogar in 5 Jahren ganz anders. Wir werden sehen. Aber merken Sie sich, IoT ist Work in Progress. Das ist noch keine fertige Plattform, die man einfach kauft wie bisherige Plattformen oder mietet. Da tut sich noch einiges, ja. Was in der IT auch normal ist. Ja. Aber Sie haben die Wahl, beziehungsweise Ihr Hersteller hat die Wahl, je nachdem, wie Sie das sehen wollen. Sie können IoT datenarm und datenreich anlegen. Das wird halt bestimmt von den Interessen und natürlich vom Geschäftsmodell. Ja. Wenn mein Geschäftsmodell als IoT-Anbieter Profile sind oder maßgeschneiderte Lösungen, wie es so schön heißt, für Ihre persönlichen Bedürfnisse, dann wird es wohl datenreich angelegt sein. Ja. Und die Geschäftsmodelle sind immer enthalten. Vergessen Sie nicht, ja. Sie können ja auch sagen, ja, aber es gibt ja auch so viele Komponenten, die werden ja von Herstellern gemacht, die ja nur Interesse haben, ihre Hardware zu verkaufen. Dasselbe könnten Sie über Smartphones sagen. Aber Smartphones gehören definitiv zu einem Geschäftsmodell, was Datenreichtum haben möchte, ja. Also so kommen Sie da nicht raus. Aus sicherheitstechnischer Sicht, je mehr Software, je mehr Code, je mehr Hardware, je mehr Netz, desto Angriff. Ja? Das ist völlig egal, welche Technologie Sie verwenden. Je mehr Komponenten ich habe, je mehr die miteinander reden können, desto mehr Möglichkeiten geben Sie statistisch für Angreifer. Ja? Das bleibt. Und zum Thema Sicherheit und Privacy, die sind in dem Bereich sehr eng verwoben, ja, weil wenn Sie Daten erzeugen und sie transportieren müssen und Sie die Privatsphäre schützen wollen, dann müssen Sie nicht nur auf Datenarmut aufpassen, sondern auch auf den sicheren Transport und die sichere Verwahrung der Daten. Wenn das nicht der Fall ist, sind beide Konzepte in Gefahr. Und das Wichtigste, und das weiß ich aus meine Erfahrung als Systemadministrator, es ist schön, wenn Sie eine Mischung haben aus Hochsicherheitsgeräten und Dingen für den Alltag. Ja. Aber da das IoT auch für Alltagsgegenstände gedacht ist, entscheidet der kleinste gemeinsame Nenner über die Sicherheit und letztlich über Ihre Privatsphäre. Ja. Bedeutet übertragen, wenn Sie jetzt eine Lampe im Haus haben, die schlecht designt ist, ist es möglich, siehe Mirai, ja, oder sagen wir Kamera oder was auch immer für ein Gerät, dann haben Sie schon Schadsoftware im Haus, ein Angreifer oder eine Angreiferin hat einen Fuß in der Tür und dieser kleinste gemeinsame Nenner entscheidet dann, wie es dann weitergeht. Ja? Und das macht für mich IoT, ich sag mal, für mich, ich bin ja etwas konservativ, ich sage jetzt nicht zu einer Gefahr, aber euphemistisch zu einer Herausforderung. Ja? Ja, aber wie gesagt, ich wollte Ihnen jetzt einen Überblick geben. Ich habe jetzt mich auch bemüht, in der Zeit zu bleiben, dass Sie noch ein paar Fragen stellen können. Gibt es Fragen zu diesem Thema?
Wir haben ein Mikro, traut euch. Fällt jemandem was ein? Super umfangreicher, cooler Talk auf jeden Fall.
Vielleicht hat jemand 2 Fragen, muss ja nicht nur eine sein.
Aha.
Wie du so schön gesagt hast, die Sicherheit ist relativ gering, weil eigentlich viele, viele Hersteller sich bislang noch wenig darüber Gedanken machen. Also ich denke gerade so an Spielzeug, wo ja auch immer mehr IoT letztendlich mit reinkommt. Da sind viele Sachen überhaupt nicht gesichert. Wir geben es unseren Kindern, die halt einfach komplett überwacht von jedem, der letztendlich einen Zugriff drauf hat. Ich sehe aktuell in der Industrie noch recht wenig, dass die Sicherheit erhöht wird. Ist das wirklich so, dass da immer noch so das Zeug ganz relaxed rausgeht? Weil wir sind jetzt inzwischen bei IoT, inzwischen bei den Fahrzeugen, bei all, immer mehr, die eigentlich da komplett jede Menge Daten rausgeben. Aber so mein Erleben, die Sicherheit wird nirgendwo erhöht.
Naja, Also ich habe schon gesehen, dass einige Hersteller tatsächlich versuchen, zum Beispiel der größte Feind von der IT-Sicherheit ist, ich sage jetzt mal ganz hart, Plug and Play. Ja? Weil wenn man sich erwartet, ich pack's aus, stell's auf, schalt's an und es geht. Das heißt für mich als Sysadmin, kein Passwort, Default-Passwort, Default-Einstellungen, die jeder kennt. Ja? Man ist jetzt auch dazu übergegangen, zum Beispiel, ich habe mir dieses Beleuchtungssystem, ich habe es noch nicht gekauft, weil ich habe so viel Hardware zu Hause, aber die Sache ist die, man geht schon dazu über, dass man zum Beispiel die Geräte irgendwie registriert und ich meine, ich verstehe, das ist eine Herausforderung, man muss die Balance finden zwischen Leuten, die einfach nur ein Beleuchtungssystem haben wollen und solchen, die wissen, was dahinter steckt. Ja? Das ist schwer, aber zumindest einige versuchen es mit der Registrierung von Geräten, bevor sie aktiv werden. Oder, was mir auch gut gefällt, es gibt tatsächlich Hersteller, dessen Systeme kann man nicht mit einem Default-Passwort verwenden. Da kommt man nur einmal rein und das Erste, was dann kommt, ist so, und du änderst jetzt das Passwort. Ist natürlich noch das Problem, wenn jemand das selber eingibt oder ein leichtes, okay, ja. Aber zumindest hat es der Hersteller versucht und die Hersteller vertreiben ja teilweise generische Dinge für generische Anwendungen. Die können ja nicht wissen, was damit passiert. Ja? Aber wie gesagt, das bleibt, weil das haben wir eigentlich auch schon mit Smartphones. Weil wie viele haben eine einfache Geste oder einen PIN mit zwei Buchstaben? Ja? Das bleibt uns leider.
In diesem Internet sind gerade gar keine Fragen aufgetaucht. Wir sind nur wieder Trending Topic mit Hashtag PW17 auf Twitter. Ich glaube, es haben alle noch mal schnell was mit PW17 geschrieben und dann ganz schnell das Internet ausgesteckt bei sich.
Vielleicht, ja, oder vielleicht haben die Lampen abgeschaltet.
Ja, oder das. Aber das ist auch noch mal gerade ganz kurz der Aufruf an alle, die jetzt uns zuschauen im Stream oder uns hören im Radio und Twitter haben. Ihr könnt uns da Fragen zu den Talks auch direkt posten. Wir haben das im Blick und geben die Fragen dann natürlich gerne hier auch an die Speaker weiter. Frage zurück in den Saal. Weitere Fragen hier. Ja.
Wie steht es mit Haftungsfragen? Soviel ich mitgekriegt habe, bei den selbstfahrenden Autos sind die größten Probleme die der Juristerei. Und also das wird sich erst so im Laufe der Zeit entwickeln. Amerikanisches Klagsystem, also wenn der Kaffee zu heiß ist, ist schon eine Klage da, also das kann jede neue Entwicklung wieder killen zur rechten Zeit, aber das ist mit einer gewissen Zeitverzögerung.
Ja, wobei das sehe ich halt ein bisschen ambivalent, weil zum Beispiel nehmen Sie zum Beispiel die Standardbetriebssysteme, mir ist jetzt mal egal, ob das jetzt Apple, Microsoft oder Linux ist. Ja? Sie haben generische Produkte für generische Anwendungen. Wie wollen Sie da eine Haftung einführen? Ja, weil ich kann zum Beispiel auch in meinem ganzen Haus mit genug Mehrfachsteckern eine elektrische Installation machen. Der Hersteller hat da schon irgendwie angenommen, dass das dafür nicht da ist, ja. Aber sie können nicht verhindern, dass Leute die Komponenten, die im IoT zur Verfügung stehen, dann auch so zusammen kombinieren, dass das einfach keinen Sinn macht. Also ich glaube, da wird eine Haftung wahrscheinlich nicht viel bringen, ja. Meine persönliche Meinung.
Für eine letzte Frage hätten wir noch Zeit, ja.
Du sagst, Plug and Play ist irgendwie der Tod für Sicherheit, aber andererseits, Usability ist ja ziemlich, ziemlich wichtig aus meiner Sicht. Und gerade bei IoT stellt sich doch die Frage, wie schafft man Lösungen, die für alle einfach und einigermaßen sicher zu nutzen sind, oder?
Ja, das Problem ist, man kommt an einem gewissen Level nicht vorbei. Ja, zum Beispiel, ich mag es auch, ich mag mich in mein Auto setzen und wegfahren. Ich muss es trotzdem aufsperren. Ja. Nicht, dass die Systeme mittlerweile alle besser sind, ja. Das ist ein anderes Thema. Aber wir haben ja irgendwie so ein Basic-Level von Security im Kopf. Ich schließe meine Wohnungstür ab, ich mache meine Tasche zu, keine Ahnung. Ja. Ich habe meine Passworte vom Telebanking, wenn ich es denn verwende, so lang. Ja. Das heißt, einen gewissen Level habe ich schon. Und es ist eine Herausforderung, das in das User-Interface einzubauen. Und da gibt es mittlerweile tolle Ansätze. Es gibt auch Labors oder Institute, die sich ausschließlich mit der Kombination von Security und Bedienbarkeit beschäftigen. Und ich glaube, mit den Leuten muss man mal reden.